Heute habe ich den Stefan Heinicke zu Gast von der Joost AG. Ich würde sagen, wenn du Lust hast, Stefan, stell dich einfach mal kurz vor, dich und euer Unternehmen. Da sind wir gespannt.
Ja, danke.
Viva Talks, der Podcast für Unternehmertum, Steuern und Karriere.
Danke, okay, hallo Florian. Ja. Stefan Heinicke, Joost AG, verheiratet, zwei Kinder, bin seit 2009 bei der Firma Joost AG, seit 2022 im Vorstand und ich kümmere mich im Wesentlichen um das Thema Kanzleivermittlung, Nachfolgeberatungen, Wertermittlungen. Ich schreibe relativ viel Kanzleianalysen, vergleichbar mit einem Gutachten, aber kein Gutachten, dass man einfach eine Nachfolge auch zielgerichtet vorbereiten kann, dass man eine Bemessungsgrundlage für interne Verhandlungen beispielsweise hat mit der zweiten Ebene. Und ja, das sind so meine Kerntätigkeiten.
Ja, super. Also ist natürlich für uns super spannend, ja, sowohl selber quasi als Kanzleiinhaber, aber generell glaube ich auch für viele unserer Zuhörer, weil sich ja wahnsinnig viel tut am Kanzleimarkt aus allen Richtungen. Stichworte Private Equity, künstliche Intelligenz, da können wir ja ein Lied davon singen alle. Vielleicht magst du mal so aus deiner, eurer Sicht beschreiben, wie seht ihr so den Kanzleimarkt die nächsten Jahre? Wohin werden sich Kanzleien entwickeln, so bis ins Jahr 2030?
Puh, es ist natürlich ein langer Zeitraum, aber ich sag mal, insgesamt glaube ich tatsächlich, dass sich der Kanzleimarkt, gerade weil du jetzt 2030 gesagt hast, ich glaube tatsächlich, dass der Kanzleimarkt bezogen auf die Kanzleien als solches halbieren wird. Also wir haben heute, Stand heute ungefähr plus minus 45.000 Euro Kanzleien mit circa 60.000 bis 65.000 Steuerberatern. Und wir glauben, aufgrund der Altersstatistik, die man ja bei der Bundessteuerberaterkammer jedes Jahr in der Berufsstatistik ableiten kann, dass sich der Markt halbieren wird. Ja, mein Berufsstand ist im Schnitt älter als 55, männlich und weiblich zusammengenommen. Und das sorgt natürlich dafür, dass gerade jetzt in der doch großen Anzahl an Kanzleiinhabern, die über 60 bereits sind, viele Kanzleien eine Nachfolge brauchen, perspektivisch auf die nächsten 5 Jahre gesehen. Demgegenüber steht aber eine Anzahl an frisch bestellten Berufsträgern, die dieser ausscheidenden Anzahl überhaupt nicht gerecht werden kann. Also wir haben da circa ein Delta von knapp 1500, 1600 Berufsträgern, die jedes Jahr fehlen, um wirklich einen Generationenwechsel hinzubekommen. Also diesen Wechsel sehen wir nicht mehr. Wir sehen ein Wegfallen von Kanzleien und eine starke Konsolidierung dieses fragmentierten Marktes.
Okay, ja, Wahnsinn. Was bedeutet das jetzt für den Wert von der Kanzlei? Wo entwickelt sich das hin? Wo hat sich es auch hin entwickelt die letzten Jahre und wie wird es weitergehen?
Also wir kommen ja von der Kanzleibewertung, von der Wertfindung, Bepreisung einer Kanzlei aus einer Zeit. Als ich 2009 angefangen habe, hatten wir Diskussionen über den Preis einer Kanzlei, nicht den Wert einer Kanzlei. Also es wurde immer und wird auch immer noch ein Umsatzfaktor zwischen 80% und 120% kommuniziert. Das ist schon seit einigen Jahren nicht mehr der Standard. Es gibt natürlich Kanzleien, die immer noch 120% oder mal 130% Kaufpreis bekommen. Das ist aber eher die Ausnahme geworden und nicht die Regel.
Ja.
Tatsächlich ist es eher so, dass wir inzwischen eine Dreiteilung des Marktes sehen. Eine Dreiteilung im Bereich der Umsatzgrößen von Kanzleien. Also wir haben Kanzleien, wir unterteilen Kanzleigrößen in Kanzleien kleiner als 500, 600.000 Euro Jahresumsatz.
Ja.
In den Bereich 500, 600.000 bis 1,5 Millionen, was der größte Marktanteil ist. Und Kanzleien, die über 1,5, 2 Millionen und deutlich darüber hinausgehen. Und hier, wenn man hier nach dem Wert der Kanzlei fragt, sehen wir ganz klar einen erheblich sinkenden Wert bei Kanzleien kleiner 500.000 Euro, einen relativ stabilen Wert einer Kanzlei zwischen 80% und 100% für die Kanzleien zwischen 500, 600 und 1,2 und deutlich darüber hinaus gehende Werte für größere Kanzleien. Also zusammenfassend kann man sagen, je größer eine Kanzlei, desto wertvoller ist sie. Weil größere Kanzleien, auch hier ist eine Besonderheit am Markt feststellbar gewesen, die letzten 1 bis 2 Jahre kann man sagen. Kleinere Kanzleien sprechen wir immer noch vom Umsatzmultiplikatorverfahren, wo ein Umsatz bewertet wird. auch ein nachhaltiger Umsatz bewertet wird. Bei größeren Einheiten kann man heute sagen, Kanzleien, die größer als 2 Millionen sind, spricht man eher von einer Unternehmensbewertung und damit einhergehend von einer oder einem EBIT-Multiplikator, dass einfach das Betriebsergebnis in den Vordergrund gestellt wird und die damit verbundene Unternehmensstruktur bewertet wird. Okay. Ja, und das ist einfach ein gravierender Unterschied. Kleinere Kanzleien haben diese Struktur nicht, weil sie, naja, kleinere Kanzleien sind inhaberbezogen. Ja, es ist der Inhaber oder die Inhaberin sind Flaschenhals. Ja, es ist alles auf den Inhaber zugeschnitten und das ist keine Struktur, die ich tatsächlich bewerten kann.
Das heißt, ich kann eigentlich heute schon mal feststellen, wenn ich jetzt sage, mir ist es wichtig, was meine Kanzlei eines Tages wert sein wird, dann wäre schon mal eine Maßnahme zu schauen, dass ich in dieser Umsatzkategorie nach oben komme.
Auf jeden Fall.
Ja. Ja. Weil ich dann automatisch quasi pro Euro einen höheren Faktor am Ende haben werde. Egal, ob jetzt über den Umsatz bewertet oder übers EBIT bewertet. Ja. Das wäre schon mal eine Idee. Was sind denn sonst noch so die Ideen? Vielleicht so die Top 3 Ideen, wo du sagen würdest, jetzt als Kanzlei heute kann ich sagen, wenn ich diese Hebel umlege, dann schaffe ich ein deutlich wertvolleres Unternehmen.
Das ist eine gute Frage. ich sag mal, als kleinere Kanzlei würde ich, also kleiner, wenn ich sage kleiner, meine ich immer kleiner 500.000.
Ja, genau.
Würde ich immer gucken, dass ich trotzdem eine Struktur habe, die nachhaltig ist. Mhm. Also ich habe erst heute wieder ein Telefonat geführt mit einer Kanzlei, 500.000 Euro Umsatz, Steuerberater Anfang 40, hat aber die Mitarbeiter aus der Vergangenheit übernommen. Zwei von den dreien sind im Rentenalter. Mhm. Das ist keine Struktur, wo wir von Nachhaltigkeit sprechen. Das ist eher schwierig im Bereich der Nachfolgeplanung, weil da kann ich nicht planen. Gehen die mit? Gehen sie in den Ruhestand, werden sie langfristig krank etc., habe ich als Erwerber immer ein Riesenproblem.
Ja, ja.
Deswegen auch in kleineren Einheiten müssen die Strukturen auf Nachhaltigkeit ausgelegt sein. Das gilt für die Mitarbeiter, das gilt aber auch für die Mandanten, die vielleicht schon in dritter oder vierter Generation betreut werden. Wenn die Mandanten älter als 70 sind, muss ich gucken, dass ich hier eine Unternehmensnachfolge hinkriege.
Ja.
Und das zieht sich eben durch, auch für größere Kanzleien. Bei größeren Einheiten, wenn wir dann tatsächlich von Unternehmensstrukturen sprechen, rate ich manchen Steuerberatern, hinterfrage dich selbst, bist du Unternehmer oder bist du Steuerberater? Mhm. Ja, das eine heißt nicht automatisch das andere. Also es gibt Steuerberater, die sind beides, die sind in beiden Bereichen wirklich gut. Mhm. Es gibt aber eben auch Steuerberater, die in diese Rolle hineingewachsen sind, aber mit Themen wie Unternehmensentwicklung, Mitarbeiterführung nicht unbedingt warm werden. Und dann stellt sich eben die Frage, macht es nicht Sinn, aus struktureller Sicht zu sagen, ich engagiere einen Kanzleimanager oder einen Betriebswirt, der sich um das Thema Unternehmensentwicklung, Personalführung etc. kümmert, dass ich mich als Steuerberater um die Gewinnung lukrativer, interessanter Mandate kümmern kann, dass ich mich um die fachlichen Prozesse kümmern kann, um das Unternehmen fachlich weiterzuentwickeln. Und das sind eben Strukturen, die in Zukunft dann tatsächlich wertbildend sind.
Ja, absolut. Also das sind ja schon mal hilfreiche Tipps. Was würdest du jetzt mal sagen, in die Zukunft gerichtet, wo wird denn das Ganze hingehen aus deiner Sicht, der Kanzleimarkt? Also wird es immer noch sein, dass wir immer viele diese Einzelkämpfer sehen, diese kleineren Einheiten und dann mittlere Kanzleien und ein paar größere Einheiten? Oder wie wird sich das verändern?
Also wieder mit dem Blick auf das Jahr 2030 gerichtet, glauben wir tatsächlich, dass kleine Einheiten, sprich kleiner als 500.000 Euro am Markt, fast gar nicht mehr wahrnehmbar sein werden. Also das wird den kleinsten Teil der Kanzleilandschaft ausmachen. 2030 vermuten wir, dass die durchschnittliche Kanzlei, Steuerberatung vielleicht auch gemischt mit Wirtschaftsprüfung, die Durchschnittskanzlei zwischen 5 und 7 Millionen Euro Umsatz machen wird. Die Durchschnittskanzlei.
Ja.
Also wir erleben gerade eine enorme Konsolidierung des Marktes und die wird nicht gleichbleibend ansteigen, sondern die wird eher exponentiell ansteigen.
Okay. Jetzt, wenn wir so über das Thema Kanzleivermittlung reden, ich glaube, erstmal denkt jeder dran, ja, was ist die Aufgabe, quasi zu sagen, hier ist eine Kanzlei, hier sind die Eckdaten, das kommt unten raus, hier ist der Kaufpreis, wollt ihr das haben, ja oder nein, und dann wird unterschrieben. wahrscheinlich ist die Wahrheit komplexer. Was steckt da dahinter? Genau. Wann geht es auch los, so ein Prozess? Mhm. Wie früh vor dem Verkauf? Und wo unterstützt ihr da in welchen Bereichen?
Wir steigen bei manchen Prozessen 10 Jahre vor dem eigentlichen Verkaufsszenario ein, dass wir als Sparringspartner mit an der Seite der Kanzleien stehen, um zu gucken, was müssen wir eigentlich tun? Wo müssen wir uns hinentwickeln, um in 10 Jahren soweit sein? Das ist das Thema Wertermittlung einer Kanzlei, Standortanalyse einer Kanzlei. Also wo ist der Status quo und wo wollen wir vielleicht hin? Mhm. Es kann aber auch sein, dass wir kurz vor Torschluss dazukommen, wo vielleicht schon 5 Verhandlungen geführt und gescheitert worden sind und wir als Feuerwehr mit einem guten Netzwerk vielleicht die Lösung beisteuern können. Also in dem Bereich sind wir tätig. Also das ist etwas umfangreicher als nur, hier ist ein Exposé, mach.
Okay, und genau, sag mal, man kann schon daraus ablesen, es ist besser früher anzufangen als später, weil es wahrscheinlich schon viele Themen gibt, die man auch noch verbessern kann, um diesen Kanzleiverkauf zu optimieren. Wo unterstützt ihr da die Kanzleiinhaber? An welchen Punkten? Wo setzt ihr da an?
Also einmal klar an den harten Faktoren, dass wir uns natürlich angucken, was bleibt tatsächlich übrig. Und wenn da gewisse Benchmarks unterschritten werden, dann gucken wir schon, dass wir die Kanzleien mit etwas Input dazu führen können, vielleicht den Verkauf auch 1 Jahr zurückzustellen oder 2 Jahre zurückzustellen, je nach individueller Situation. Ist es gesundheitsbedingt? Ist es schwierig? Ist es eher die Motivation, die fehlt? Da versuchen wir ein bisschen die Motivation wieder hochzubringen, damit man einfach dann einen vernünftigen Kaufpreis für sein Lebenswerk auch bekommt. Mhm. Ja, aber das ist das Thema Komplexität. Es ist einfach nicht immer nur schwarz und weiß in dem Bereich der Vermittlung, sondern es ist in vielen, vielen Bereichen ist es einfach eine Grauzone. Und da versuchen wir zu gucken, dass es einfach für Käufer wie auch für Verkäufer am Ende eine Win-Win-Situation ist.
Ja, was ich noch einen sehr interessanten Punkt finde, glaube ich, für viele Kollegen, man unterhält sich ja auch im Kollegenkreis drüber, was sind die Kanzleien wert, was sind die nicht wert? Du hast es ja schon erwähnt, man war oft bei diesem Umsatzmultiple irgendwie 80%, 100%, 120%. Jetzt hast du aber auch gesagt, vieles dreht sich, vor allem bei größeren Einheiten geht es immer mehr dahin, dass man sagt, man schaut mehr auf einen EBIT-Faktor. Jetzt wissen wir in der Branche grundsätzlich schon alle, was EBIT bedeutet, aber ich glaube, es ist schon nochmal interessant, auch von dir zu erfahren, wie komme ich denn dahin? Weil viele unterschätzen ja, was muss ich denn ansetzen quasi fürs eigene Gehalt, also für jeden Partner, für jeden Inhaber, sollte ich da was abziehen, weil es wird ja immer mit Renditen in Kanzleien gerne gesprochen, was da rauskäme. Ne? Mhm. Wie ist da so deine Erfahrung?
Also wir unterscheiden tatsächlich in eine Betrachtung EBIT vor Unternehmerlohn, vor Geschäftsführung und in ein EBIT nach Geschäftsführervergütung. Und das vergleichen wir immer, weil wir natürlich auch mit sehr erfolgreichen großen Kanzleien zu tun haben, wo sich jeder Partner 500.000 Euro im Jahr rausnimmt. Mhm. Das wird natürlich nach einem Verkauf nicht mehr erzielt werden, selbst wenn man weiter mit dabei bleibt. Nach dem Verkauf ist man nur noch Angestellter und muss mit einem klassischen Angestelltengehalt, das natürlich der Berufserfahrung entsprechend ist, zurechtkommen. Ja, und also unsere Maßgabe ist ein EBIT nach Geschäftsführervergütung sollte 20-25% betragen. Das ist ein guter Benchmark, um einen vernünftigen Kaufpreis zu bekommen.
Okay.
Genau. Ja, was davor ist, das ist ganz individuell.
Ja.
Ja, aber der EBIT wird natürlich, soll ich ein bisschen auf die Faktoren eingehen, die den EBIT beeinflussen?
Total, auch gern vielleicht in dem Themenkreis dazu, was setzt ihr da so an als Geschäftsführergehalt? Ich glaube, das ist auch ein interessanter Fakt. Ja.
Dann ziehe ich die Frage vor, was setzen wir an, also kalkulatorischer Unternehmerlohn, je nach Region. Ja, müssen wir ein bisschen unterscheiden, aber in Ballungsgebieten, Hamburg, Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart beispielsweise, für einen gut erfahrenen Steuerberater 160.000, 170.000 Euro kalkulatorischen Unternehmerlohn plus Nebenkosten, kommt die Wirtschaftsprüferqualität noch mit der oder Qualifikation noch mit dazu, also doppelt qualifiziert, sind wir eher bei 180.000 bis 200.000 kalkulatorisch und in ländlichen Regionen ist es dann eher etwas moderater, aber trotzdem angemessen.
Ja.
Dass auch eine gewisse Motivation da ist, weiter tätig zu sein. Mhm. Was den EBIT-Faktor angeht, der wird etwas kritischer begutachtet von Kaufinteressenten. Also da geht's jetzt weit über, wie hoch ist die nachhaltige Rentabilität der Kanzlei hinaus, wie hoch ist der nachhaltige Umsatz. Ja, das sind Faktoren, die sind wichtig, aber es geht natürlich auch auf die Faktoren hin, wie hoch ist die Abhängigkeit des Inhabers, also so eine One-Man-Risk. Ja, Komponente. Ja. Wie alt sind die Mitarbeiter im Schnitt? Wie sind sie qualifiziert? Wie sind die Prozesse im Unternehmen? Ist der Prozess einer Kanzlei skalierbar? Mhm. Ja, wie digital ist eine Kanzlei? Also es ist schön, wenn jemand, sagen wir mal, das DATEV rundum sorglos Paket hat mit Unternehmen online etc. etc. Das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist eben, wie skalierbar sind die Prozesse? Also wie schnell kann ich einen Mandanten onboarden? Ja. Brauche ich dafür 4 Wochen oder brauche ich dafür 5 Stunden? Mhm. Also das wird angeguckt. Die Entwicklung der Kanzleirentabilität ist sehr wichtig. Also ist es steigend, ist es gleichbleibend oder ist es sinkend?
Ja.
Also das spielt eine Rolle und das wird alles gewichtet. Mhm. Und am Ende kommt ein Wert raus, der irgendwo zwischen 3 und 5 liegt, bezogen auf den EBIT nach Geschäftsführervergütung.
Okay. Ja.
Na, das ist eine gute Bandbreite zwischen 3 und 5. Das bildet eine sehr große Allgemeinheit der Branche ab.
Mhm.
Ja, du hast vorhin das Stichwort Private Equity genannt.
Ja.
Natürlich zahlen Private Equity Unternehmen mitunter etwas mehr.
Mhm.
Ja, aber das muss man sich dann individuell angucken. Da gibt es jetzt keinen Von-Bis-Bereich. Da ist tatsächlich jeder Investor anders gestrickt auch und hat andere Perspektiven, andere Strategien, die verfolgt werden. Deswegen, wenn das für jemanden interessant ist, kann man da gerne mal ein Gespräch führen.
Und tendenziell ist wahrscheinlich dann die Interessenlage bei Private Equity und dergleichen dann eher in dem größeren Segment, was du genannt hast. Oder sind die auch unterwegs in den kleinen Segmenten?
Also in den kleinen, sprich kleiner 500.000, eher nicht. Vielleicht als Zukaufoption für eine bestehende Kanzlei, die zu einem Private Equity Unternehmen gehört, so als Arrondierungskauf, mitunter wenn die Struktur passt. Aber grundsätzlich ist es eher so, dass Private Equity im Wesentlichen ab 5 Millionen Euro interessiert ist, weil hier Strukturen vorhanden sind.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz ist natürlich auch eine gut strukturierte 2 Millionen Euro Kanzlei für ein Private Equity Haus oder für einen Investor interessantes Target.
Ja, also ich höre auch raus, sag mal, wenn ich jetzt jemand bin, der sagt, ich möchte eines Tages verkaufen meine Kanzlei, ist es wichtig, jetzt nicht ausschließlich nur drauf zu gucken, was kommt unterm Strich raus bei der ganzen Sache, weil ich glaube, was viel auch unterschätzt wird, ist, ich kann natürlich gerade in einer kleineren Kanzlei beeinflussen, was unterm Strich auch rauskommt, indem ich selber zum Beispiel einfach doppelt so viel arbeite wie normal, da kommt unterm Strich mehr raus, aber das interessiert am Ende wahrscheinlich einen Käufer sehr wenig, ne? Weil der muss ja quasi eine Person dann auch einstellen als Alternative oder den Altinhaber weiter beschäftigen und entsprechend bezahlen. Deswegen würdest du jetzt sagen, so aus deiner Sicht, worauf sollte ich denn am ehesten achten? Du hast viel über Struktur gesprochen. Ist es am ehesten was, dass ich sagen sollte, ich baue eine zweite Führungsebene ein oder ich muss sehr digital sein oder eine nachhaltige Struktur haben? Worauf kommt es an?
Also ich würde niemandem raten, wenn es um das Thema Braut hübsch machen geht, für jetzt beispielsweise einen Investor, würde ich niemandem raten, die Arbeitszeit zu verdoppeln, um das, was unterm Strich rauskommt, zu optimieren, weil am Ende muss ich ja eine EBIT-Erwartung des Investors auch irgendwie erfüllen und der gerecht werden. Das heißt, ich muss diesem EBIT hinterherrennen durch deutlich mehr Aufwand. Wenn ich aber sage, ich kann nicht mehr, ich muss jemanden einstellen, dann haut's mir den EBIT komplett nach unten.
Ja.
Also schneide ich mir im Endeffekt ins eigene Fleisch. Deswegen, wenn ich die Braut hübsch mache, dann muss ich mir Gedanken machen, wo optimiere ich die Strukturen? Mhm. Wen stelle ich ein? Wie mache ich die Prozesse, dass es losgelöst von meiner Person als Inhaber, dass es funktioniert und unterm Strich ein vernünftiges Ergebnis abwirft?
Ja.
Das darf aber nicht an mir als Inhaber liegen.
Jetzt haben wir viel schon gesprochen, sagen wir so, über den Kanzleimarkt, Business, größer, kleiner. Jetzt, wenn wir uns mal kurz in die Lage reinversetzen von jemandem, der jetzt relativ neu ist in der Steuerberatung, sein Examen gemacht hat, die haben ja auch oft das Thema, wie gehe ich jetzt davor? Ne? Hänge ich mein Schild raus und sage, hallo, ich bin Steuerberater oder kaufe ich eine kleine Kanzlei oder lasse ich mich erstmal wo anstellen, gehe vielleicht irgendwo als Partner mit rein? klar, ein Teil davon ist immer Persönlichkeitsstruktur auch, aber da ändert sich ja auch immer viel in dieser Welt. Wie ist da heute dein Blick drauf? Was mache ich als junger Mensch am besten?
Das ist eine tolle Frage. Wir haben tatsächlich in unserem Daily Business ganz wenig mit Existenzgründern zu tun. Was wir ab und zu haben, ist, dass wir interne Nachfolgen begleiten, dass die zweite Reihe in die erste Reihe aufrückt und wir eben im Wege der Unternehmensbewertung diesen Schritt begleiten können. Oftmals hören wir aber, gerade wenn wir jetzt auf Kammerveranstaltungen sind oder beim Verband oder hier Deutscher Steuerberatertag in Den Haag kürzlich, haben wir auch mit jungen Berufsträgern gesprochen, die haben natürlich A, wenig Interesse, noch Geld in die Hand zu nehmen, um Anteile zu erwerben, um Verantwortung zu übernehmen, weil es andere Themen gibt, die einfach auch spannend sind in ihrem Leben. Deswegen, also wenn wir Existenzgründungen erleben, dann meistens auf der grünen Wiese mit dem Argument, ich will mir ja keine alten Strukturen kaufen, sondern ich will das so machen, wie ich es für richtig halte, ohne Altlasten, ohne vielleicht auch ohne Mitarbeiter,
ja,
weil das muss man eben auch wollen und können mit Menschen führen. Deswegen ist es eher in unserer Wahrnehmung, dass es Gründungen auf der grünen Wiese sind oder vielleicht familienbedingt interne Nachfolgen.
Ja,
aber der Existenzgründer per se kauft in der Regel seltener als früher eine Kanzlei.
Okay, spannend, ja. Jetzt haben wir ja schon auch viel so über die Struktur gesprochen in der Kanzlei. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, ihr begleitet schon so 40 Kanzleitransaktionen so oder so im Jahr, grob ungefähr. Da siehst du ja wahnsinnig viel. Also viel, viel mehr als wir Steuerberater quasi zusammen. Was würdest du jetzt sagen, wenn du jetzt neu beauftragt wirst, du hast jemanden, der sagt, ich möchte meine Kanzlei gern verkaufen, vielleicht in 3, 4, 5 Jahren. Wo schaust du drauf? Was sind so deine Ansatzpunkte, wo du sagst, so hat er das oder hat er das nicht? Um so zu gucken, das läuft gut oder nicht.
Ich nehme mal das Beispiel von vorhin mit dem Kollegen, mit dem ich heute telefoniert habe. Ja. Die 500.000 Euro Kanzlei Anfang 40. Den habe ich gefragt, was machst du denn danach? Mit 40 eine legitime Frage, die jeder Erwerber stellen wird. Was tust du danach? Ja. Also da gucke ich hin, ob das plausibel ist. Ja, warum will er verkaufen? Ich gucke mir natürlich das Ergebnis an, klar. Ich höre mir eine mögliche Kaufpreisvorstellung an. Ja, ich lass mir ein bisschen was erzählen zur Mandantenstruktur, wie ist das aufgebaut, gibt es Klumpenrisiken, Schwerpunkte, Spezialisierungen etc. Ich hinterfrage das Mitarbeiteralter. Und daraus, aus diesen ersten Fragen kann man schon ungefähr ableiten, macht es Sinn, die Kanzlei an den Markt zu bringen, weil wir natürlich einen guten Käuferblick auf das Projekt werfen können. Wo legt der Käufer Wert drauf? Und dem Kollegen heute habe ich zum Beispiel gesagt, das bringt nichts. Unverkäuflich, so hart diese Aussage vielleicht ist.
Ja,
natürlich kann man sagen, jede Kanzlei ist verkaufbar zu einem gewissen Preis, aber ich stelle mir halt die Frage, aus Verkäufersicht, wenn ich jetzt 10, 15, 20, vielleicht 30 Jahre ein Unternehmen aufgebaut habe, will ich es dann für einen Faktor von 0,5 oder 0,4 verschenken?
Ja.
Oder hänge ich noch 3, 4, 5 Jahre dran, um vielleicht die Mitarbeiterstruktur zu verjüngen, zu optimieren, vielleicht auch eine ABC-Analyse zu machen und eine Hygienemaßnahme durchzuführen, um einfach eine stabile Struktur anbieten zu können.
Ja. Und das sind auch Themen, die ihr dann unterstützt quasi im Prozess oder wann kommt ihr da ins Spiel?
Als Sparringspartner machen wir das, ja. Wir weisen hin, wir geben Impulse. Wir sind aber nicht die, die dann in die Kanzlei kommen und diese Impulse umsetzen. Ja. Die Kapazitäten haben wir nicht, aber wir kennen entsprechende Unternehmen, wo wir sagen, tolles Unternehmen, haben wir ein gutes Vertrauen dazu, die empfehlen wir gerne weiter.
Okay.
Ja, und begleiten den Prozess dann auch gerne, wenn das gewünscht wird.
Okay. Also ich glaube, man hört da ganz viel raus aus allem, was wir heute so besprochen haben. da hat sich viel getan in dem Kanzleimarkt. Früher war es ja doch viel auch so personenabhängig. Ne? Was war das für ein Typ oder für eine Frau, der Steuerberater, der da so vorne dran war? Und heute hören wir ganz oft das Wort Strukturen, Unternehmen, das professionell aufzubauen. Mhm. Vielleicht zum Abschluss noch eine Schätzfrage, machen wir gerne. Jetzt waren wir vorhin immer so bei dem Thema 2030, also von heute an jetzt in 5 Jahren. Wo gehen denn die Kanzleiwerte hin? Vielleicht wieder für diese 3 Segmente.
Also kleiner 500.000 Euro, wie gesagt, glauben wir tatsächlich nicht, dass es die 2030 noch in relevanter Größenordnung geben wird. Deswegen Kanzleiwert strategisch vielleicht theoretisch vorhanden, praktisch eher null. Mittleres Segment, wenn ich das auf umsatzbezogener Basis ausdrücke, zwischen 0,5 und 1,0. Also eine etwas größere Spreizung. Bei größeren Einheiten muss man differenzieren. Inwieweit wird sich Private Equity Investoren Thematik durchsetzen? Mhm. Wir haben den Referentenentwurf, der aktuell diskutiert wird. Es bleibt abzuwarten, was passiert. Wenn es scheitern sollte, wovon wir nicht ausgehen, aber wenn es scheitern sollte, werden die Kaufpreise für größere Kanzleien irgendwo zwischen 0,8 und 1,2 liegen. Stichwort Struktur.
Ja.
Wenn das Thema Investoren, Private Equity erfolgreich am Markt etabliert sein wird, 2030, werden die Kaufpreise wahrscheinlich über 1,2 liegen. Okay. Ich möchte mich nicht festlegen, wie hoch, aber sie werden darüber liegen.
Super, dann machen wir spätestens in 5 Jahren ein Update dazu und schauen nochmal. Super, dann vielen Dank, Stefan, war ein tolles Gespräch.
Vielen Dank, spannend. Danke, dass ich eingeladen wurde.
Dann hören wir uns nächsten Donnerstag wieder.